Ich bin Clara Neubert und ich denke, wir verstehen unsere Zeit nicht. Wir arbeiten, wir lassen uns unterhalten, wir schlafen. Und das fast immer. Ein Gegenvorschlag. In dieser Staffel treffe ich Menschen, die auf der Suche sind. Nach einem anderen Rhythmus, nach einer anderen Gegenwart. Gemeinsam begegnen wir einem textlichen Fragment und bewegen uns gegenwärts, gegen diese Zeit.
Gegenwärts, ein Podcast von Präposition.
In Hannover treffe ich den Autor Juan Guse. In der begrenzten Zeit, die wir gemeinsam haben, muss unser Denken sich entgrenzen. Denn der russische Autor des Absurden, der Nonsenskünstler Daniil Charms, schreibt 1932:
Unsere Vorstellung von der unendlichen Geraden ist eine falsche Vorstellung. Unendlichkeit in zwei Richtungen, zum Anfang und zum Ende hin, ist so unerreichbar, dass sie uns nicht einmal beschäftigt, uns nicht als ein Wunder vorkommt und sogar mehr noch, für uns nicht existiert. Doch Unendlichkeit in eine Richtung, die einen Anfang hat, aber kein Ende, oder die ein Ende hat, aber keinen Anfang, solch eine Unendlichkeit erschüttert uns.
Das Unendliche, wir vermuten es im Kosmischen und finden es doch ganz unmittelbar in unserem Gespräch. Und dann, in einem Koloss aus Stahl und Beton, einem Sinnbild der größenwahnsinnigen Moderne, fragen wir uns, was eigentlich beängstigender ist. Der Gedanke an das Unendliche oder die Vermutung, dass da ein Anfang war, ein Ende kommen könnte. Kurzzeitige Linderung verschafft uns nur die Flucht nach vorn, in die programmierte Kontingenz der Videospiele.
Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ich bin gerade in Hannover angekommen, um Juan Guse zu besuchen, der jetzt Gast der 6. Episode von Gegenwärts wird.
Hallo.
Und du hast mich getroffen an der Haltestelle und dann hierher geführt an einen überwältigenden, verwinkelten, fast unwirklichen Ort. Und da sitzen wir jetzt gerade mittendrin.
Genau, das ist das E-Mail-Zentrum, was so einigermaßen einzigartig ist, zumindest in seinen Dimensionen. Es ist ein gigantischer Wohn-Arbeitskomplex, der größte, mit dem größten Beton-Stahlfundament Europas. Und die Idee in den 70ern war eben, naja, das soll wie so eine Stadt in der Stadt sein. Wir sitzen jetzt hier auf der oberen Ebene von dem Unterbau und um uns herum sind sowieso Wohntürme. Und in diesen Wohntürmen leben die Leute, logischerweise. Und unten drunter sollte eben gearbeitet werden.
Und die Arbeitskomponente ist, so wie es aussieht, jetzt aber seit längerem weggebrochen, denn der untere Teil ist total verwaist und
genau, auch
verfallen zum Teil.
Der Grund ist, dass unten gab es halt wie so eine Verkettung von Ladenschließungen. Ich glaube, ein Saturn war hier drin, irgendein großer Schuhladen. Und als die hier rausgegangen sind, haben die ganzen anderen Läden ihre Laufkundschaft verloren und hat so einen Laden nach dem anderen dicht gemacht. Und das Dumme ist, das Ding ist halt so gebaut, dass du hier eigentlich nichts anderes mitmachen kannst. Also es war komplett sinngebend für dieses ganze technoide, lernresistente 20. Jahrhundert, was so genau einen Schritt vorausdenkt. Und was dazu geführt hat, dass es halt verfallen ist die letzten Jahre. Und der Verfall wurde quasi in gewisser Weise noch beschleunigt, weil dann kamen irgendwann Investoren und haben gesagt, ah, wisst ihr was, wir machen eine Riesenmall draus. Brillante Idee natürlich. Erstmal die Hälfte entkernt, mehr oder weniger. Deswegen ist auch unten, siehst du einfach nur so unwirkliche Bereiche, wo auch so die Stahlträger so rausgucken und die Schächte gehen so ins Nichts. Das liegt daran, dass sie angefangen haben, das zu entkernen. Und mitten in den Bauarbeiten haben, entweder, ich weiß nicht, ob denen das Geld ausgegangen ist oder weil sie gedacht haben, ist irgendwie doch eine dumme Idee, haben die einfach alles stehen und liegen lassen. Also sie haben jetzt nicht die Sprengladung irgendwo versteckt noch, aber die haben dann einfach sozusagen, ja, den Spaten fallen lassen, was dazu führt, dass es noch ruinöser aussieht.
Und trotzdem kann man hier an ganz viele Orte auch noch gehen. Mhm. Meistens trifft man nur Tauben, aber manchmal auch vereinzelte Menschen. Und diese Schächte, die ins Leere führen und auch so ein bisschen diese Zwischenebenen, wie wir jetzt auf einer sitzen, die einem wieder zum nächsten Teil führen und dann gibt es wieder eine kleine Treppe und dann gibt es wieder irgendeinen Durchgang und dann gibt es wieder eine überdachte Passage. Das könnte einem doch fast das Gefühl geben, dass man sich in der Unendlichkeit bewegt. Und da sind wir fast schon bei dem Fragment, über das wir heute sprechen wollen.
Ja, ich dachte ja, es ist ein Fragment im Sinne von, das ist der Anfang und Ende. Und dann habe ich festgestellt, nein, da gibt es ja noch ein Davor und Danach.
Das ist aus einem Traktat in Band 4 der Werkausgabe von Daniel Charms. Und diese Textstelle ist aus diesem Traktat herausgenommen worden.
Genau. Und die Aussage von diesem Fragment, was du mir geschickt hast, und das ist ja auch der größere Kontext von diesem längeren Traktat, ist, ich kann es mal vorlesen, unsere Vorstellung von der unendlichen Gerade ist eine falsche Vorstellung. Und jetzt wird es ein bisschen konkreter. Unendlichkeit in zwei Richtungen, zum Anfang und zum Ende hin, ist so unerreichbar, dass sie uns nicht einmal beschäftigt, uns nicht als ein Wunder vorkommt und sogar mehr noch für uns nicht existiert. Doch Unendlichkeit in eine Richtung, die einen Anfang hat, aber kein Ende, oder die ein Ende hat, aber keinen Anfang, solch eine Unendlichkeit erschüttert uns. Und dann geht aber dieses Traktat weiter und versucht diesen Gedanken selbst zu füllen und konkreter und plastischer zu machen. Und das verliert dann dadurch so, finde ich, sowieso seinen semantischen Akku, den man sich so anzapfen konnte. Der Text holt sich wie so selber Beulen beim diese Gänge runterlaufen und endet dann eben in dem genialen Pointe, dass der einfach dann seine eigenen Fragmente liest und sagt, ach, das ist doch alles Blödsinn, aus dem Fenster guckt und dann sieht er, wie so zwei Hühner kämpfen. Das hat mich echt froh gemacht.
Also wir können hier Tauben beim Kämpfen zugucken.
Stimmt hier jetzt wieder. Ein.
Hühner sind gerade nicht um uns rum, aber wie ging dir das denn, also wenn er sagt, Unendlichkeit in beide Richtungen ist so undenkbar für uns eigentlich, dass wir uns gar nicht erst dafür gruseln, weil es existiert quasi nicht. Also nicht in unserer Vorstellungskraft. Und dann aber diese Unendlichkeit mit einem Anfang, aber keinem Ende, ich würde jetzt sagen, also da habe ich gedacht, okay, das ist doch so unsere relativ vom Fortschrittsdenken geprägte Vorstellung von irgendwie Unendlichkeit. Also es gibt einen Anfangspunkt und dann gibt es irgendwie einen unendlichen Fortschritt, ein niemals endendes Wachstum oder so. Mhm. Also es ist vielleicht so in unserem Alltagsgebrauch noch das, was uns vielleicht auch, wenn wir wirklich darüber nachdenken, gruselig vorkommt, aber womit wir vielleicht noch am meisten klarkommen. Und dann spricht er aber eben auch von dieser Unendlichkeit, die ein Ende hat, aber keinen Anfang.
Mhm. Nee, die Frage ist, was macht man mit diesem Bild von Unendlichkeit? Weil, und da fängt es an, dass sich der Verstand dann Beulen holt. Man könnte jetzt ja sagen, na gut, was keinen Anfang hat oder einen ungewissen Anfang hat und ein klares Ende ist sozusagen sinnbildlich für ein individuelles Leben, ja, ein biografischer Strahl oder sowas. Ne? Ich weiß, ich werde irgendwann sterben. Wo ich herkomme, weiß ich nicht so richtig. Und wo das Universum herkommt, dann macht man so eine kosmische Dimension aus. Aber ich weiß auf jeden Fall, das ist mein Ende. Aber gleichzeitig könnte man genau den Strahl, diesen anderen Strahl, nämlich der einen klaren Beginn hat und einen unklaren Ausgang, genauso auf eine biografische Entwicklung anwenden, im Sinne zu sagen, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten ich einschlagen werde. Ich weiß nicht, wo wir jetzt nachher noch essen gehen werden. Ne? Also, dass das gemeint mit Kontingenz irgendwie versucht wird zu beschreiben. Diese Unendlichkeit der Möglichkeiten ist ja, ist ja eine andere Unendlichkeit als ein Strahl. Ne? Das ist jetzt das Verzweigen von Strahl, das unendliche Aufzweigen.
Wie so ein Auffächern.
Genau. Was eine andere Form von Unendlichkeit ist. Deswegen finde ich diese Gerade schwierig, weil es eigentlich das Gruselige an Unendlichkeit ist ja nicht unbedingt die Gerade, sondern das sich Verzweigende und das unendlich Kleinteilige.
Als ich das erste Mal als Kind über das Universum nachgedacht habe, das ist ja auch quasi die Unendlichkeit eigentlich in alle Richtungen, einen unendlichen Raum. Und ich weiß noch, dass ich immer mit meiner Cousine, wenn wir im Urlaub waren, abends darüber gesprochen habe. Und es hat uns so beunruhigt, dass wir nicht einschlafen konnten, dass wir uns irgendwann darauf geeinigt haben, dass wir uns dafür entscheiden, einfach in unserem Kopf zu sagen, es gibt irgendwo im Universum eine pinke Mauer, Und da hört es auf. Mhm. Und dann konnten wir einschlafen.
Ja, gut.
Und machen wir das nicht ständig?
Voll. Das ist ja, das, auch das ist, glaube ich, sowas das Gruselige an der Vorstellung von Unendlichkeit im Sinne der Existenz des Universums, unseres Planeten oder was auch immer. Nicht unseres Planeten, aber des Universums. Dass das sowas Handlungshemmendes hat. Ne? Und dann gibt es irgendwie zwei Pfade, die man so einschlagen kann. Entweder den nihilistischen zu sagen, nichts bedeutet nichts, es ist scheißegal, ob wir den Planeten retten, weil in 5 Milliarden Jahren verdampft er eh. Was heißt überhaupt die Natur retten? Für wen retten wir die eigentlich, wenn es nicht klar, wenn in 50 Millionen Jahren wieder ein Asteroid einschlägt, dann ist es jetzt völlig umsonst, dass wir unsere SUVs nicht produzieren. Ne? Das hat sowas Handlungshemmendes, Regressives. Oder man macht halt ein existenzialistisches Fass auf und sagt, nee, gerade deshalb, weil nichts einen Sinn hat, liegt es in der besonderen Rolle, sinnbegabter Wesen irgendwie Sinn zu stiften. Und das ist irgendwie eine sinnvolle Aufgabe dann. Aber grundsätzlich erstmal, ich verdränge eigentlich auch grundsätzlich alle Gedanken an Unendlichkeit. Also ich habe auch so ganz viele pinke Mauern.
Und jetzt komme ich mit einem Vorschlaghammer und reiße sie kurz ein auf jeden Fall. Beziehungsweise Daniel Charms ist gekommen. Obwohl, der hat sich ja dann auch für seine Hühner im Hof entschieden.
Genau, das ist ja dann auch für eine Form von, ja, man will nicht sagen wie so Eskapismus, aber es ist ja so wie gehirnsprengend, dass man da wie so die, so instinktiv, also ich zumindest instinktiv die Flucht ergreife auch.
Das ist interessant, weil Daniel Charms dieses Fragment oder dieses Traktat, aus dem es stammt, in Kursk in seiner Verbannung verfasst hat. Und assoziativ ging es dann bei mir los, Verbannung natürlich, Unendlichkeit. Du weißt nicht, wie lange du bist an irgendeinen Ort geschickt worden, in den riesigen Weiten der Sowjetunion. Und dann kommt dieses Nachdenken über Unendlichkeit.
Ja, es ist, wenn man viel Zeit hat, glaube ich, landet man beim Denken immer irgendwann in solchen Dimensionen. Also zumindest mir geht es dann immer so, irgendwann landet man immer in irgendeiner Form der Unendlichkeit, die so wie so ganz krass auch den eigenen Horizont einstürzen lässt zu dem, was möglich ist. Also wenn ich einen soziologischen Gedanken nur lang genug nachgehe, irgendwann wird der absurd. Weil die Unendlichkeit, die creept so langsam ins Denken rein. Oder es muss ja nicht mal Unendlichkeit sein, es ist ja schon bedrohlich genug, dass die Erde vielleicht noch 5 Milliarden Jahre irgendwie unterwegs sein wird, bevor sie abfackelt. Das ist ja schon komplett gedankensprengend und es ist problematisch, weil es dann irgendwie Handlungen relativiert. Ne? Also oder potenzielle Handlungen relativiert, weil sagt, ach, was kümmert es uns? Was ist doch egal, ob wir jetzt auf die Straße gehen oder ob wir jetzt die und die Regelung einführen zum Schutz und der Person. Es ist alles so relativ von diesem unendlichen Nichts. Und deswegen verdränge ich das aktiv bis zu einem gewissen Grad, ja, aus Selbstschutz wahrscheinlich irgendwie aus.
Wir denken die Unendlichkeit nicht aus Selbstschutz, aber wir denken ja auch das Ende nicht aus Selbstschutz. Also gerade so apokalyptische Szenarien faszinieren, genauso wie die Unendlichkeit ja auch immer schon die Menschen, aber machen ihnen ja auch wahnsinnige Angst. Ich habe da mit Max, dem Redakteur von Gegenwärts, im Vorfeld drüber gesprochen, in diesem Fragment, was erschüttert uns denn mehr, die Unendlichkeit oder dass es einen Anfang bzw. ein Ende gibt oder geben könnte?
Genau, dieses apokalyptische Denken ist aber sehr, sehr produktiv. Oder zumindest kulturhistorisch betrachtet, hat sich als extrem produktiv erwiesen. Das fängt jetzt nicht nur mit der Christenheit an, die zur Disziplinierung ganzer Gesellschaften geführt hat, wenn man sagt, okay, es gibt ein jüngstes Gericht, auf das arbeiten wir jetzt alle gemeinsam zu. So können wir halt Normen installieren, ne, und Gesellschaft dementsprechend aufbauen. Dann kommt die ganze, was man dann stratifatorisch organisierte Gesellschaft nennt. Aber auch jenseits religiöser Weltbilder, wenn man an, da gibt es ein ganz tolles Buch von Eva Horn zu, Die Zukunft als Katastrophe. Die macht so einen Fächer auf, einen historischen vom knapp 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, der Darstellung des Untergangs in der Literatur. Oder ich glaube sogar, sie geht auch in den Film. Und wie extrem produktiv es ist, über Apokalypse nachzudenken, weil man da quasi gewisse Entwicklungen jetzt beschleunigt, im Jetzt irgendwie beschleunigt, in eine ungewisse Zukunft. Und dann, und hier kommt dann die Umsetzung von Ideologie in Praxis von Leuten wie so der Prepper-Bewegung.
Kannst du dazu 3 Sätze kurz sagen?
Erobert werden. Die, naja, Prepper sind Leute, die sich systematisch auf einen Untergang von Gesellschaft, nicht Welt, weil dann müsste man sich auf nichts vorbereiten, von einem Untergang von organisierter Gesellschaft vorbereiten. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Biowaffenangriff sein, der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, das kann sein ein Finanzkollaps, was auch immer. Geld ist nichts mehr wert. Oder auch Zombies und Aliens, wenn man dann so in Verschwörungstheorien reingeht, die sich ja nicht selten überlappen mit der Prepper-Szene. Und für die ist die Apokalypse aber so eine Narrationsmaschine, die sie in Handlung übersetzen, weil sie sich auf diese fiktive Apokalypse vorbereiten, mit so einem Denken, das hat schon einen jeder gegen jeden Charakter, wo man die Apokalypse aber gar nicht als Apokalypse begreift, sondern als ein reinigendes Element. Ne, so wie Zivilisation ist irgendwie dreckig und kaputt und vieles funktioniert nicht und jetzt brauchen wir mal einen Restart. Und wir sollten aber sicherstellen, dass wir, die verstanden haben, wie Zivilisation oder Gesellschaft funktioniert, diejenigen sind, die diesen ganzen Kampf überleben. Das kann auch übrigens von beiden, also es muss jetzt die Prepper sind ja tendenziell eher so rechte Leute, das kann von auch von linken Positionen, also wie bei Corona wird es dann wie so, ah, jetzt bricht endlich alles zusammen und jetzt fangen wir von vorne an.
Beziehungsweise jetzt werden bestimmte Missstände sichtbar,
genau,
die jetzt
hören wir auf
werden
mit Ausbeutung, Versklavung und so weiter. Das ist also extrem produktiv, eigentlich über das Ende nachzudenken. Aber eben vor dem Hintergrund, dass es ein relatives Ende ist. Also es ist ein Ende, wo viel kaputt geht, aber wo dieses aus diesem Auferstanden aus Ruinengedanken eben als Narrativ genutzt wird, um sich vorzustellen, was könnte man besser machen und welche Rolle spiele ich dann darin.
Die Katastrophe, auf die sollten wir, weil sie ja auch in deinen Büchern, ich beziehe mich jetzt besonders auf dein letztes Buch, eine große Rolle spielt, vielleicht angehen, aber vielleicht auch an einem anderen Ort.
Können wir machen, gerne.
Wir sind jetzt gerade im Park gelandet und um uns rum rauschen die Blätter, weil wir neben einem riesigen alten Baum sitzen, der aber seine Arme um uns ausgeweitet hat. Und wir sitzen wie in so einem Zelt aus Blättern. Und Miami Punk ist im letzten Jahr erschienen und spielt in Miami. Es gibt Hinweise auf eine Gegenwart, mit der man sich schon irgendwie noch identifizieren kann, die man irgendwie sich noch vorstellen kann, auch wenn die an ganz bestimmten Stellen quasi entfremdet wird. Und dann gibt es aber diese, ja, sie kommt uns vor wie eine große Absurde vielleicht ins Spiel. Und zwar über Nacht verschwindet oder zieht sich der Atlantik zurück um 500 Kilometer. Und was dann aber bleibt, sind eben diese Menschen, ist diese Stadt. Und das bringt natürlich wahnsinnig viele ökonomische, kulturelle, soziale, politische Veränderungen mit sich. Und was ich eben so interessant finde, ist natürlich diese Verwirrung, die das stiftet, aber auch dieses Einrichten in diesem neuen Zustand, der dann stattfindet. Sei es jetzt irgendwie eine Form von Verdrängung, also da sind die HafenarbeiterInnen, die weiter in die wasserlose Werft zur Arbeit gehen, als wäre nichts passiert. Da sind Ringervereine, die sich mit der Alligatorenplage, die irgendwie zeitgleich, man weiß nicht, ob irgendwie kausal miteinander verbunden, aber auf jeden Fall auch irgendwie auftritt. Da gibt es Bürgerwehren, da gibt es einen spirituellen Kongress, wo Menschen nach Lösungen, Erklärungsmodellen suchen. Das vielleicht als Einstieg in diesen Roman, der so viele Schichten hat, dass man eigentlich bis in die Unendlichkeit aufzählen könnte, wie sich dieses Mosaik an Geschichten zusammensetzt.
Genau, aber das ist, würde ich schon sagen, wie so der rote Faden, irgendwelche bedeutungsstiftenden Institutionen, und das ist nicht nur das Meer im Buch, aber das ist der prägnante Marker, sind verloren gegangen und Personen, Organisationen und letzten Endes dann auch Gesellschaften versuchen, die halt irgendwie zu ersetzen. Und das meinst du wahrscheinlich mit sich einrichten mit der Situation. Und die, genau, das Beispiel dafür ist eben diese Hafenarbeiterin, die du eben meintest, die eigentlich alle ihren Job verloren haben, weil der Hafen natürlich komplett ausgetrocknet ist. Und die aber trotzdem weiterhin zur Arbeit erscheinen und weiterhin wahllos Container von A nach B schieben, obwohl die leer sind und so weiter. Aber weil so viele das machen, schließt sich so ein Kreislauf von geschlossener, fiktiver Arbeit. Ne, weil die Security ist noch da und die Leute, die Informatik machen und das Management, und die schieben sich alle gegenseitig so Fake-Arbeit zu. Und das ist auch ein bisschen auch so eine Anspielung auf die sehr berühmte Marienthal-Studie aus den 30ern von Maria Hoda und anderen, wo man in ein Dorf in Österreich, Marienthal, gegangen ist, in dem man eine Fabrik zugemacht hat. Und die wollen sich anschauen, was passiert denn jetzt? Also wie gehen die Menschen damit um? Weil fast alle waren angestellt an dieser Fabrik. Und ein bisschen so aus so einer marxistischen Lesart mit der Erwartung rein, na jetzt formiert sich Klassenbewusstsein. Also jetzt kommt dieses Gefühl von Solidarität und jetzt bildet sich eine soziale Bewegung, jetzt tun sich die Leute zusammen und sagen bis hierhin und nicht weiter. Und was sie dann zu ihrer Beobachtung festgestellt haben, ist aber eher, dass die Leute, ich vereinfache es jetzt sehr, aber eher in so eine Resignation reingegangen sind. Also dass eher eine Reduktion der eigenen Ansprüche die Konsequenz war, als eine Erhebung auf Ansprüche, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.
Aber da stellt sich ja die Frage, das ist ja ein Ende, was einfach nicht anerkannt wird. Und ist es dann ein Ende? Also wenn die Arbeit weitergeht, wenn die Gesellschaft sich selber weiterspielt, dann wurde dieses Ende ja einfach übergangen.
Genau. Es wird eigentlich, also man könnte sagen, sowieso ein System ist kollabiert, aber es gilt erst als kollabiert, wenn wir uns alle darauf einigen, dass es kollabiert ist. Und solange die Hafenarbeiterin im Buch jetzt eben dieses fiktive Modell von Lohnarbeit aufrechterhalten, solange existiert es auch. Und das ist wie so eine zweite Referenz, die in diesem Beispiel der Hafenarbeiterin irgendwie für mich eine Rolle spielt, sind diese ganze die Bullshit-Job-Debatte oder Bullshit-Job-Theorie von David Graeber und ein Anthropologe an der LSI. Und er hat auf so kurz 10 Seiten geschrieben, es ist auffällig, wie sehr die Wirtschaft, von der man doch ausgeht, dass sie so effizient handelt, die ganze Zeit Arbeit produziert, die es nicht braucht. Und nicht braucht im Sinne von, die Personen, die die Berufe ausüben, sagen, es braucht meine Stelle nicht. Und das deckt sich auch mit Umfragen. Also von der Deutschen Gewerkschaftsbund gibt es eine, die sagen, 30% aller Befragten sagen, es würde keinen Unterschied machen, ob ich morgen zur Arbeit komme. Und diesen Gedanken geht er so nach und wundert sich, wie kann das eigentlich sein, dass eine Privatwirtschaft, die immer dem Staat vorwirft, ineffizient zu sein und wahllos Stellen zu kreieren, wie kann das eigentlich sein, dass eine Wirtschaft die ganze Zeit Stellen produziert? Ne, das ist ja das, auch der Vorwurf, dieses sowjetische Modell, damit alle voll beschäftigt sind, gehst du rein, holst ein Ticket bei einer Person, dann holst du dir das Fleisch bei einer anderen und dann bezahlst du in der Kasse und so waren 3 Leute beschäftigt. Aber zu einem großen Teil ist es so, wie kapitalistisches Wirtschaften funktioniert.
Einer der wenigen großen Konzerne, der in diesem Miami, von dem du schreibst, noch da geblieben ist, ist Novak. Und die Angestellten in diesem Unternehmen scheinen ja sich ähnlich zu fühlen, wie du gerade beschrieben hast. Und einer davon ist eben Robin, das ist eine der Protagonistinnen in deinem Buch. Und was sie eigentlich viel gemacht hat, ist Videospiele zu programmieren, sich auszudenken, zu konzipieren. Und als ich das Fragment, um vielleicht darauf zurückzukommen, gelesen habe und diesen Unendlichkeitsgedanken ja bei Daniel Charms in Form einer Geraden gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob du nicht vielleicht über einen zyklischen Unendlichkeitsgedanken mit mir sprechen wirst, weil Robin in dem Buch hat ein grandioses, meiner Meinung nach, Computerspiel konzipiert, das heißt Zerstören und Verwalten. Und in diesem Computerspiel ist die Spielerin Teil einer US-amerikanischen Fliegerstaffel, glaube ich, die den Nordpol gegen sowjetische Jets verteidigt. Und wenn man diese Aufgabe dann geschafft hat, würde man jetzt erwarten, dass vielleicht das Spiel zu Ende ist, mal eine Form von Belohnung oder was auch immer. Auf jeden Fall switcht es dann aber und du bist auf einmal Verwalterin, die damit beschäftigt ist, den Versicherungsschaden aufzuarbeiten, Kondolenzschreiben an Familien rauszuschicken und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch wieder die nächste Mission zu planen, in der man dann wiederum wieder im Flieger sitzt. Und das dann bis in die Unendlichkeit.
Und in dem Sinne hat die, das ist ja quasi nicht sich selbst fütterndes System. Und genau das etabliert sich auch am Hafen, ne? Also man füttert sich selbst und kann sich unendlich gegenseitig signalisieren und anzeigen, wir arbeiten gerade, wir sind gerade ein wertvoller, produktiver Teil von Gesellschaft. Und in dieser Unendlichkeitsgenerierungsmaschine sind Menschen sehr, sehr gut. Und das betrifft nicht nur Organisationen, also wenn wir es eben von Unternehmen hatten, das können wir natürlich auch als Individuum auf so einer biografischen Ebene, also jetzt nicht Lebenslauf im Sinne von, das sind meine Stationen, sondern biografisch im Sinne von, wie verbinde ich diese Station narrativ. Das Wegfallen von irgendwas können wir relativ schnell überbrücken durch Narration. Und da spielen bei diesem Aufbau dieser Narration spielen so Denkschleifen eine ganz große Rolle. Also dann hat, weil ich vorhin ja behauptet habe, Unendlichkeit ist eigentlich produktivitätshemmend, kann es aber vielleicht in gewissen Kontexten eben dann doch sein. Also revidiere ich alles, was ich da...
Ja, was für eine Produktivität.
Was für eine Produktivität. Unendlichkeit kann was Produktives haben in Unterhaltung. Oder in witzigerweise ja in der Form von, auf eine gewisse Weise von Eskapismus oder sich selbst beschäftigen. Eigentlich witzig, man kann sich vor dem Gedanken der Unendlichkeit verstecken in einem sich unendlich selbst generierenden Medium, wie es das Videospiel theoretisch sein kann. Und so wie es diese Protagonistin eben entwirft, als ein sich permanent immer, das ist ja nicht ihr einziges Spiel, was so Schleifen schlägt, ein sich selbst generierendes, immer wieder neue Formen der Unterhaltung schaffendes Medium. Und das ist dann insofern produktiv, als es seinen Zweck erfüllt, uns zu beschäftigen. Und alles, was wir an Zeit investiert haben in ein Spiel oder in was auch immer für ein Kulturgut, am Leben zu erhalten, indem es zyklisch ist. Indem es uns nicht sagt, okay, alles, was du bis hier investiert hast, ist bedeutungslos jetzt. Sondern du kannst das, was du jetzt hast, weiter benutzen und auch für was auch immer, für den nächsten Fortschritt in Form von einem Videospiel weiter benutzen. Das ist eigentlich ein witziger Gedanke, sich vorzustellen, dass eine unendliche Unterhaltung uns vor dem Gedanken schützt, an Unendlichkeit zu denken.
Diese Computerspiele, die irgendwie uns in einer Unendlichkeit halten, gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Und eigentlich funktioniert es im Moment ja noch anders. Und ich habe hier mir eine Stelle aus dem Buch rausgeschrieben, die ich ganz interessant fand, zu Unendlichkeit in eine Richtung. Und zwar spricht da eine Protagonistin von der Leere, die man empfindet, wenn man so ein großes Spiel durch hat und sich alleingelassen fühlt, weil die Welt noch immer da ist, aber die Richtungsanweisungen verschwunden sind. Keine Symbole mehr auf der Karte, die einem zeigen, wohin man gehen soll.
Ja, klassisches, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ein klassisches Phänomen für so Open-World-Spiele.
Was heißt das, Open-World-Spiele?
Open-World-Spiele sind eben welche, die nicht so schlauchartig sind, im Sinne von, das Level geht bei einem Ende des Schlauchs los und man läuft bis zum anderen Ende, sondern die haben eine gewisse Offenheit und man kann sich in dieser Offenheit bewegen. Also in dem Sinne, einfach als wäre die Stadt Hannover ein Videospiel. Die hat natürlich nur eine sehr begrenzte Tiefe, weil alles, was du machst, muss programmiert werden. Also wenn du sagst, ist, ja okay, da gibt's Kinos, dann musst du dieses Kinoprogramm schreiben, programmieren und ne, das ist natürlich nicht möglich. Sie, die Protagonistin, träumt ja von so sich unendlich generierenden, mit unendlicher Vielfalt generierenden Videospiel, was letzten Endes einen kompletten Ersatz der Realität wäre. Und was ich viel bei diesen großen Videospielen habe, in die man dann doch erstaunlich viel Zeit steckt, 100 Stunden, 200 Stunden, wenn diese Missionen dann vorbei sind, was macht man dann mit dieser Welt noch? Und manchen fällt es dann vielleicht leicht zu sagen, naja, vorbei, dann gehe ich zum nächsten Spiel. Ich habe da wie so ein Problem, weil ich den Eindruck habe, meine Zeit wird so krass entwertet. Weil ich jetzt nichts, ich kann jetzt hier nichts mehr machen und sobald ich diesen, früher waren es ja noch Speicherstände auf so kleinen, diesen kleinen Memory Sticks, das hatte ich schon als Kind, diese Angst davor. Sobald ich das lösche und Platz machen muss, ist alles weg. Ist alles, was daran erinnert, was ich hier gemacht habe, ist auf einmal bedeutungslos.
Es ist wie, als hätte man ein Haus gebaut. Und dann muss man es abreißen, um irgendwie weiterzumachen.
Genau, und ganz krass ist es bei so Spielen wie Second Life oder so, wo es noch halt noch eine metaphorische andere Ebene hat, weil du ja tatsächlich ein Leben aufbaust. Und wenn halt
wie mit einem Avatar wirklich in der Welt lebst.
Genau. Und da wirtschaftest und einen Laden vielleicht aufmachst und in dem Klamotten verkauft wird und so. Ich kenne eine Person.
Teilweise die, echtes Geld da reinsteckst.
Ja, ich kenne eine Person, die hat sich da wirklich richtig verloren. Und für die war das, also es gibt ja noch so mehr oder weniger Second Life, aber für die war das ein richtig krasser Einschnitt zu sehen, dass dieses Ganze, dass diese Gesellschaft zusammenbricht und alles, was sie an Zeit investiert hat, komplett entwertet ist. Und dann fängst du halt, also dann fängst du halt vielleicht an, selber dir irgendwelchen Sinn zu kreieren. Also ich habe das dann auch gemacht. Ich habe dann irgendwann wahllos bin ich in der Stadt rumgetrieben und mache denke mir dann irgendwas aus, nur um noch ein paar Stunden aus diesem Spiel rauszuholen, um nicht schon weggeben gehen zu müssen, weil das Spiel ist noch da, aber die Erzählung muss jetzt jemand anders übernehmen.
Wir sind immer noch im Park, aber wir gehen jetzt eine Gerade entlang.
Genau, eine sehr lange Gerade, die ist 1 Kilometer lang, das ist eine sehr breite Allee. Hannover hat relativ viele so Parks und herrschaftliche Gärten, was so ein bisschen mit dem Minderwertigkeitskomplex von Ernst August zu tun hat. Hannover hat ja auch lange diese, wie es so schön heißt, Personalunion mit London, das auf dem Thron in London in Hannoveraner bzw. Hannoveranerin saß und so weiter. Und das war dann irgendwann in den 19. Jahrhundert, war dann Hannover aber schon so irrelevant, hatte aber noch dieses Erbe und bla 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 bla. Und dann hat sich der Typ halt überall so krasse Riesenparks hingebaut. Und diese Gerade ist halt zwar nicht unendlich, aber verdammt lang.
Ich wollte dich die ganze Zeit schon fragen. Wir haben ja E-Mails geschrieben, bevor wir uns hier das erste Mal in Person getroffen haben. Und du hast mir gleich am Anfang geschrieben, dass ich dir das Fragment bitte per Post schicken soll.
Ja, weil, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Lehre an der Uni denke, in Soziologie.
Genau, du promovierst ja an der Uni Hannover.
Genau.
Und gibst auch Seminare, oder?
Ich gebe auch Seminare. Und da bereite ich mich eigentlich relativ minutiös drauf vor. Aber im Endeffekt müsste ich es vielleicht eigentlich mal ausprobieren. Das nächste Mal, wenn mir jemand ein Fragment schickt.
Passiert ja ständig.
Dann lasse ich mir das nicht geben, weil was der Effekt davon ist, ich denke, das suggeriert mir Kontrolle, weil ich weiß, was auf mich zukommt. De facto führt es aber zu einer völligen Eskalation in meinem Gehirn, in dem Sinne, dass ich mir denke, aha, du willst auf jeden Fall was zu Georg Cantor sagen, dann machst du noch einen Übersteiger zu Borges, zum Thema Unendlichkeit natürlich, weil es darum ja im Fragment geht. Dann erzählst du noch diese eine Anekdote zu House of Leaves, dann haben wir schon mal genug Literatur abgedeckt, dann machst du noch, und dann, das führt dann eher dazu, dass ich noch, mich noch viel mehr verhaspel, als wenn ich einfach wahllos aus dem Stand, boom.
Aber du hättest ja auch sagen können, bitte fotografiere mir das Fragment ab und schick es mir per WhatsApp. Also so, es war schon besonders, wenn ich das so ganz spezifisch gesagt hast. Das ist meine Anschrift. Bitte schicke es per Post.
Stimmt. Aber ich wusste auch nicht, ob das Fragment nicht auch noch ein Gegenstand ist. Also ich wusste nicht, ob da vielleicht noch ein kleines, wie so ein kleiner Gegenstand dabei ist.
Ich habe auch darüber nachgedacht, warum du das geschrieben hast. Und ich bin darauf gestoßen in deinem Buch. Da geht es auch latent eigentlich viel um Briefkästen, um überladene Briefkästen, die ignoriert werden, weil sich dort die Kündigungsschreiben und die Mahnungen versammeln, die die Menschen eben nicht wahrhaben wollen. Und deswegen teilweise seit Monaten, Jahren wahrscheinlich einen kleinen Papierkompost in ihrem Briefkasten entwickeln. Und an einer Stelle wird gesagt, dass Briefe nur noch schriftlich festgehaltene Sorgen sind heutzutage. Und ich dachte, vielleicht wolltest du ja einfach mal wieder einen schönen Brief bekommen.
Das stimmt. Die einzigen schönen Briefe, die ich bekomme, sind die von der Cousine von meiner Frau. Die ist 11 und mit der sind wir Brieffreunde. Und das sind immer die schönen Briefe. Neben anderen, allen anderen Briefen haben wir nur noch, also wenn es nicht Werbung ist, was ja auch was latent Aggressives ist, hat es ja irgendwas formalistisch dich irgendwie einordnendes, du musst reagieren oder auf dich wird reagiert, Tigges. Weil eben, soweit ich das weiß, immer noch die E-Mail manche Sachen nicht abdeckt rechtlich. Genau, und dadurch ist der Briefkasten ja eher wie so nicht positiv, besetzt. Von daher habe ich mich doppelt gefreut. Also, weil witzigerweise in derselben Woche haben wir einen Brief von Frieda bekommen. Shoutouts an der Stelle, falls ihr diesen Podcast hast. Und euer Fragment.
Ja. Und meine zweite Theorie war übrigens, ist noch ein bisschen mehr bei den Haaren herbeigezogen. Ich habe gelesen, dass du mal nebenberuflich als Briefträger gejobbt hast.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das ja auch irgendeine Form von Solidaritäts- und Arbeitsschaffungsmaßnahmen für ehemalige KollegInnen oder so.
Das stimmt. Das war wirklich keine schöne Zeit, aber damit habe ich mir mein Studium finanziert als Briefträger.
So, ich muss doch manchmal sitzen beim Denken. Also okay. Haben wir uns wieder auf eine Bank niedergelassen. Mit sehr schönem Ausblick, muss ich sagen. Und ich lese jetzt nochmal das Fragment vor. Und unsere Vorstellung von der unendlichen Geraden ist eine falsche Vorstellung. Unendlichkeit in zwei Richtungen, zum Anfang und zum Ende hin, ist so unerreichbar, dass sie uns nicht einmal beschäftigt, uns nicht als ein Wunder vorkommt und, sogar mehr noch, für uns nicht existiert. Doch Unendlichkeit in eine Richtung, die einen Anfang hat, aber kein Ende, oder die ein Ende hat, aber keinen Anfang, solch eine Unendlichkeit erschüttert uns. Und ich musste gerade nochmal an Daniel Charms und an diese Verbannung, in der er geschrieben hat, denken. Und ich glaube, er hat nur erlebt, dass zwei seiner Gedichte tatsächlich veröffentlicht wurden. Er ist dann eigentlich so als humoristischer Kinderautor dann bekannt gewesen und gehandelt worden. Aber das war eigentlich zum großen Teil auch sein Ausweichen eben vor der Zensur und vor den politischen Schwierigkeiten, die er zu Zeiten eben dieses stalinistischen Russlands hatte. Und eigentlich erst dann zur Zeit eben der Perestroika wurden dann erstmals auf sowjetischem Boden seine Werke irgendwie herausgegeben. Und auch in anderen Teilen der Welt erst wirklich sehr spät. Also er hat das auf jeden Fall nicht erlebt. Und das ist ja auch eine Form von Schreiben für die Unendlichkeit. Also wenn man das nicht so macht, wüsste ich gar nicht, woher man die Kraft ziehen würde, trotzdem zu schreiben, wenn man eigentlich weiß, es wird nicht veröffentlicht. Der hat das sogar am Ende kaum noch seinen eigenen eng Vertrauten und so gezeigt.
Mhm. Klar, also vieles von dem, was wir tun, tun wir natürlich mit der Hoffnung darauf, dass es Bestand hat. Wenn nicht für immer, dann wenigstens für eine Weile. Und das zeigt sich ja auch, also ich meine, das zeigt sich in so kleinen Sachen wie, auch wenn es da was Funktionales hat, im Journalismus, mit einer der ersten Sachen, die man lernt, schreibt nicht diesen Samstag, sondern schreibt das Datum auf. Und was man damit versucht, ist ja sozusagen, sich vom Jetzt zu lösen, also dem Text vor seiner eigenen Vergänglichkeit zu bewahren und zu sagen, dieser Text muss für alle Ewigkeiten gelten. Der muss, wenn wir ihn auf die Voyager 1 und 2, diese Satelliten, die man ins Weltall geschossen hat und die bis heute noch treiben werden, da muss der immer noch funktionieren, dieser Artikel. Auch wenn es tatsächlich diesen Samstag war für dich. Und du schützt aber den Artikel vor seiner Gegenwart, indem du ja sie entfernst und die Spuren des Jetzt entfernst. Es liegt so nah, wenn man über Unendlichkeit nachdenkt, direkt ins Kosmische zu gehen, auch wenn die Unendlichkeit natürlich, das meinten wir davor schon, unmittelbar jetzt im Gespräch beginnt, in der Unsicherheit, was sag ich, was sagst du? Es gibt eine gegen unendlich gehende Auswahl an Wörtern, die ich dir sagen kann und so weiter. Aber eigentlich landet man dann doch irgendwie, oder ich lande zumindest wieder schnell beim Universum und dann lande ich A, bei dieser Voyager-Geschichte, die Vorstellung, dass wenn alle Menschen tot sind, wird dieses Ding dann noch rumtreiben. Das wird das Letzte sein, was von den Menschen bleibt. Lange, wenn hier nichts mehr ist, wird dieses Ding noch weiter ins Nichts treiben. Das ist das eine. Und das andere von Unendlichkeit, woran ich öfter in letzter Zeit gedacht habe, das nennt sich der Kessler-Effekt. Und da sind wir auch wieder bei der Raumfahrt. Der Kessler-Effekt, soweit ich das verstehe, besagt, naja, wir haben ja jetzt schon eine gewisse Masse an Weltraumschrott, der eine Gefahr für unsere Satelliten ist. Und irgendwann wird da so viel Schrott sein, der sich gegenseitig schneeballartig immer wieder in noch kleinere Teile zerlegt, dass wir wie so eine von einer Staubwolke von Schrott umgeben sein, dass die Menschen nicht mehr die Erde verlassen können und gefangen sind für alle Ewigkeit auf der Erde. Auch wenn alles hier verrottet und leer ist, haben wir uns die einzige Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen, selbst verbaut.
Das schaffen wir ja auf vielen Ebenen.
Ja.
Ich meine, auch mit Videospielen und anderen irgendwie Simulationen von Realität kann man sich ja quasi sein eigenes sicherheitsgebendes Gefängnis bauen, indem man eben darin, du sagst es glaube ich auch in dem Buch, oder ProtagonistInnen sagen es auch in deinem Buch an irgendeiner Stelle, dass dieses Spiel, was ja als Unterhaltung angelegt ist, zur Arbeit werden kann und zum Zwang werden kann und man sich eigentlich im Endeffekt neben vielleicht seiner Arbeit und anderen Verpflichtungen in der Freizeit eine neue Verpflichtung sucht und aufbaut.
Und die anders als bei Arbeit, wo ich da von externen Fremdzuschreibungen von Organisationen abhängig bin, die mir Arbeit geben, kann ich da halt unendlich mir selbst Arbeit produzieren durch diese laborartigen Games. Also manche Spiele muss man einen größeren Aufwand betreiben, dass es Arbeit wird. Manche Spiele sind es aber auch by default. Also Manager-Spiele sind dafür ein krasses Beispiel. Ich habe extrem lange so Fußballmanager gespielt. Und wenn ich das so versuche, Leuten zu erklären, was man da so macht, die denken, wo ist das Spiel? Weil was macht man? Man ist die ganze Zeit in Menüs unterwegs, in Ordnern, man schiebt Geld rum, man guckt sich Zahlen an. Es ist einfach de facto Arbeit. Und auch besonders krass ist es bei diesen ganzen Bussimulator, Bahnsimulator, Farmsimulator, wo du einfach zum Beispiel einen Flixbus fahren kannst von Freiburg bis nach Köln in Originalstrecke, in Originalzeit mit Originalstraßenverkehrsordnung und wo du dich einfach stundenlang an die Straßenverkehrsordnung halten musst bei irgendwelchen Vororten.
Pause machen musst als Busfahrer.
Musst Pause machen, das volle Programm, wo es einfach direkt einfach nur Arbeit ist.
Ich habe gerade nochmal dran denken müssen, so ein Buch ist ja schon extrem endlich angelegt. Also es gibt irgendwie eine Klappe und dann einen Anfang und dann irgendwann kommt die andere Buchklappe und dann ist es irgendwie vorbei. Und wie du mir gerade vorhin erzählt hast, das fand ich sehr spannend, geht dein Buchstoff ja genau über diese physisch vorliegende Form des Buches hinaus. Also es hört eben nicht da auf.
Mhm. Genau, das war so ein bisschen der Versuch. Es gibt zwei Ebenen, in denen das Buch, ich sag mal, ins Internet metastasiert. Die eine ist, es gibt im Buch mehrere Webseiten, auf die treffen dann die Figuren. Also die sind da nicht einfach nur im Text, sondern da findet man zum Beispiel einen Flyer von der US-Küstenwache und da wird Werbung gemacht. Bitte bewerben Sie sich jetzt, wir suchen Leute. Und dann weitere Informationen finden Sie auf us-coastguard.org. Und diese Seite gibt es wirklich. Die habe ich gekauft. Alle Seiten, die es in dem Buch gibt, gibt es und die habe ich alle gekauft. Und wenn man die anklickt oder beziehungsweise ansteuert, kommt man auf eine andere Seite. Die trägt den Namen einer Figur aus dem Buch, was wiederum Sinn macht, binnenfiktional. Und da wird man dann aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Aber das Passwort ist auch im Buch versteckt, an einer binnenfiktional sinnvollen Position. Seite 147.
Und wer bis jetzt zugehört hat.
Und das gibt dann einen Zugriff darauf, auf sozusagen, ich sag manchmal den Rest des Buches, das stimmt aber nicht, gar nicht, aber noch mehr Buch, würde ich sagen. Das ist das eine. Die andere Ebene ist, es gab so mehrere Twitter-Accounts, die ich und Albert Hendrichs zusammen bespielt haben, die innerhalb des Universums des Buches spielen, was aber nicht aus... Aber es sozusagen nicht markiert war von Anfang an. Es wirkten erstmal wie ganz normale Accounts. Nach und nach, das hat über Monate lang haben wir das gemacht. Nach und nach haben wir die halt aufgebaut und zunehmend kippen die halt immer mehr, wird immer mehr klarer, die sind gar nicht aus unserer Realität. Also sie sind aus irgendeinem anderen, wie so einer leicht verschobenen Realität. Und dann wird irgendwann klar, hoffentlich, dass das Romanfiguren sind. Und das war eben auch die Idee, dass das die ganze Zeit da in dem Sinne dann weiterlebt, in Anführungszeichen. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, woran ich jetzt arbeiten werde, soll ein Buch sein, was theoretisch auch eine gewisse, nicht Unendlichkeit hat, aber ein Weiterleben über die beiden Klappen hinausgehen soll. Es wird im weitesten Sinne um multilaterale Organisationen gehen, wahrscheinlich die Vereinten Nationen. Und der Gag wird sein, dass ich dieses Buch in Englisch, Spanisch und Deutsch schreibe, also die Sprachen, die ich gut spreche, und die aber wiederum nicht nur Übersetzungen voneinander sind, sollen idealerweise auch für mich drei getrennte Bücher sein, sondern halt wie so Mutationen davon. Also die ergänzen sich manchmal, widersprechen sich manchmal, arbeiten ungefähr mit demselben Personal, sind aber so wie so leichte Mutationen, wie so Paralleluniversen voneinander. Das hat formal inhaltliche Gründe, weil es dann greift Form und Inhalt zusammen, weil genau das war meine Erfahrung innerhalb der Vereinten Nationen, wo ich für 3 Monate gearbeitet habe, dass die verschiedenen Akteure halt komplett in ihren eigenen Welten leben, die sehr viel gemeinsam haben, aber an entscheidenden Stellen komplett unterschiedlich sind. Und die Idee, ich habe noch kein einziges Wort zu diesem Buchprojekt geschrieben, kein einziges, außer das, was ich hinten stehen haben will, nämlich, wenn es jemand übersetzen will, hier ist meine E-Mail-Adresse, ich gebe euch die Übersetzungsrechte umsonst, in welche Sprache auch immer, aber die Voraussetzung ist, dass es wieder umgeschrieben werden muss. Also es darf dann keine Übersetzung des Englischen sein oder des Deutschen oder des Spanischen, sondern es muss wieder mutieren. Und so würde das die Idee ist, dass es halt immer weiter mutiert. Genau.
Und diese perfekte Übersetzung könnte es ja auch gar nicht geben.
Genau, der Gedanke wird dann eh direkt mal über Bord geworfen. Das ist aber, genau, das hat dann nicht inhaltlich mit den Vereinten Nationen was zu tun, aber in gewisser Weise auch schon, weil das Schreiben von Resolutionen in der Regel eben auf Englisch stattfindet. Und das hat eben bestimmte Kniffe, die andere Sprache nicht haben, oder hat bestimmte Kniffe nicht, die andere Sprache haben, die aber ins Repertoire gehören, wenn man zum Beispiel einen politischen Punkt oder eine politische Agenda durchbringen will in einem Paragraphen. Und dann da greift dann sozusagen die oder dann fängt dann so richtig der ganze Wahnsinn mit Übersetzung an und Nicht-Übersetzbarkeit.
Also wenn jemand diesen Podcast übersetzen möchte, hier ist meine E-Mail-Adresse.
Es muss aber eine Variation sein.
Es müssen aber ganz viele neue Gedanken auf jeden Fall hinzugefügt werden. Und ich glaube, dass wir vielleicht an dieser Stelle die Leute jetzt alleine lassen mit ihren Gedanken und ein super interessantes Gespräch hatten.
Danke.
Viele spannende Orte gesehen haben und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dabei warst.
Ich bin dir wirklich dankbar. Es ist wirklich ein tolles Format einfach. Es funktioniert einfach so sensationell, dass man eine Sache in die Runde wirft und dann geht's ab.
Redaktion Max Fahr, Konstantin Schönfelder und Holm-Uwe Burgemann. Produktion und musikalische Inszenierung des Fragments Florian Liewald. Cover Daniel Zenker. Stimme Nico Handwerker. Werde Freundin von Präposition und unterstütze unsere Arbeit und auch die Produktion dieses Podcasts über das Mitgliedschaftsmodell Steady. Weiter gegenwärts auf präposition.com. Das ist PRAE-Position.com. Ich bin Clara Neubert. Hören wir uns wieder?